ARD Sounds.
In China, in Russland, in Lateinamerika, im Nahen Osten, aber auch in den USA, in vielen Teilen der Welt geraten Medien und die Zivilgesellschaft immer mehr unter Druck. Wie verändert das den Alltag der Menschen? Wie wirkt sich das auf die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen aus? Und was macht das mit unserem Blick auf die Welt? Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast. Und zwar mit gleich 4 ARD-Korrespondentinnen. Wir wollen euch hier ja die Welt jede Woche ein Stück verständlicher machen. Und vielleicht wird euch auffallen, dass dieser Podcast in dieser Folge ein bisschen anders klingt. Das Gespräch hat nämlich meine Weltspiegel-Kollegin Isabel Chayani live auf der Republika beim Europaforum geführt. Und da springen wir jetzt gleich rein. Viel Spaß.
Herrlich, mit Publikum. Schön, dass Sie alle da sind. Bitte anschnallen. Ich glaube, wir haben eine echt schöne Reise vor uns jetzt. Wir werden uns die USA angucken mit Gudrun Engel, wie das Berichten sich dort verändert hat. Wir schauen nach China mit Tamara Anthony, nach Palästina und Israel mit Sophie von der Tann und nach Mittelamerika und Mexiko mit Marie-Christine Böse. Die Welt dreht sich schnell und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Berichterstattung von Korrespondentinnen und Korrespondenten, die vor Ort leben, die recherchieren, die reisen, damit sie für uns berichten können, möglichst nah und authentisch. Und wir wollen in dieser Runde von den Kolleginnen hören, wie sich ihr Arbeiten tatsächlich verändert hat. Erste Runde, alle zusammen, einmal die Frage an euch: Hat sich eigentlich der Journalismus in den letzten, na sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren sehr verändert? Ich mache so reihum. Ich gucke euch immer so an, dann seid ihr dran. Gut, du?
Okay, wunderbar. Ich würde sagen, es ist sehr viel schneller geworden, es ist sehr viel enger getaktet und es erfordert sehr viel mehr Aufmerksamkeit, um den Überblick zu behalten.
Also ich muss sagen, dass ich seit 2 Jahren nicht mehr in China bin. Ich war 2019 bis 2024 Studioleiterin in Peking. Und in der Zeit konnte ich sehr merken, wie die Möglichkeiten der Berichterstattung immer weniger wurden, wie wir immer mehr beobachtet, überwacht, drangsaliert wurden. Das war genau die Covid-Zeit, das, was dazu kam. Es war die Zeit der Hongkong-Proteste und eine Zeit, in der sich China immer mehr vom Westen abgrenzen wollte und die eigene Bevölkerung durch Nationalismus ein bisschen bei Laune halten wollte. Insofern kam oft die Frage ganz klar an uns, ob wir Spione seien, wenn wir als Journalisten angefragt wurden, weil einfach die Stimmung sich sehr verändert hat.
Sophie von der Tann, Palästina und Israel ist dein Berichtsgebiet.
Also eins oder das große Thema in den vergangenen Jahren war natürlich neben vielen anderen für uns der Gaza-Krieg. Und wenn wir jetzt auf Veränderungen im Journalismus schauen, das ist auch ein Krieg der Bilder gewesen und ein Krieg auf Social Media. Und vieles aus dem Gazastreifen kam über Social Media nach draußen. Wir als Journalisten gleichzeitig kamen nicht rein als internationale Journalisten, also unabhängig, ohne Begleitung des israelischen Militärs. Das ist die einzige Möglichkeit für uns, in den Gazastreifen reinzukommen. Und das, würde ich sagen, ist einer der massiven Veränderungen, die wir in diesen letzten Jahren jetzt gesehen haben. Diesen Krieg der Bilder, der ganz stark auf Social Media stattfindet.
Ja, ich würde mich da eigentlich Gudrun anschließen. Also schneller, unübersichtlicher ist es geworden durch Social Media, auch viele Informationen, die auf einen einströmen. Und ich würde sagen, was meine Region angeht, ich sitze in Mexiko, alles kann derzeit jederzeit passieren. Also zum Beispiel Venezuela, hätten wir damals nicht gedacht, dass diese Operation der USA so verlaufen wird. Es ist passiert, die Realität war verrückter als alles, was wir uns hätten vorstellen können. Jetzt ist Kuba sehr im Blick, also wir sind eigentlich in ständiger Aufmerksamkeit, Alarmbereitschaft.
Fangen wir an mit unserer Nahaufnahme mit Israel und Palästina oder Palästina und Israel. Sophie von der Tann ist seit 2021 ARD-Korrespondentin für dieses Berichtsgebiet, hat Orientalistik, Theologie, Geschichte studiert, was ich für diesen Bericht, für dieses Gebiet auch interessant und wichtig finde. Hebräisch und Arabisch spricht sie, Englisch sowieso. Jetzt haben wir dich oft gesehen, manchmal auch mit einem Schutzhelm, in einer Situation, wo man den Eindruck hat, der Alltag ist bei euch Krieg. Was bedeutet das für deine Berichterstattung, wenn du sozusagen zwischen Bunker und Studio hin und her pendelst?
Alltag ist auch im Krieg irgendwie möglich. Das klingt komisch, aber das lernt man, wenn man auf einmal Krieg erlebt. Und Krieg äußert sich auch sehr unterschiedlich, abhängig davon, wo man lebt. Und das erleben wir gerade in dem Berichtsgebiet, wo wir sind, sehr stark. Und innerhalb der letzten 2 Jahre gab es ja nicht nur einen Krieg, da gab es viele verschiedene Kriege mit der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, der Krieg mit der Hezbollah im Libanon, der Krieg mit dem Iran in mehreren Runden und eine Situation im Westjordanland, die sich immer weiter zuspitzt, wo auch wir als Journalisten erleben, was es bedeutet, Einschränkungen bei der Berichterstattung zu erleben wegen einer militärischen Besatzung, wo Journalisten auch immer mal wieder festgesetzt werden. Und das heißt, es ist gar nicht so leicht, diese Frage zu beantworten, weil das so davon abhängt, wo man ist, zu welchem Zeitpunkt, wie die Möglichkeiten sind, sich dort zu schützen. Wir in Tel Aviv haben eine, ich würde sagen, relativ privilegierte Situation, wo es eine gute Bunkerinfrastruktur gibt, wo es Frühwarnsysteme gibt, wenn zum Beispiel ein Raketenalarm gerade reinkommt wegen Raketen aus dem Iran. Die Situation zum Beispiel an der Grenze im Norden, auch jetzt wegen Angriffe der Hezbollah, ist eine ganz andere. Das ist sehr viel gefährlicher, weil man sehr viel weniger Zeit hat. Dann muss man sich nur mal vorstellen, was das heißt, aus dem Gazastreifen zu berichten. Wir selbst können, wie gesagt, nicht rein, weil Israel uns nicht reinlässt seit dem 7. Oktober 2023. Deswegen sind wir darauf angewiesen, mit lokalen Journalisten vor Ort zusammenzuarbeiten. Die tun das unter enormen Gefahren, zum einen wegen israelischer Angriffe, aber auch wegen Druck der Hamas. Und das ist nochmal eine ganz andere Situation, da irgendwie Bericht zu erstatten und auch da irgendeine Art von, so absurd es klingt, Alltag zu haben.
Das heißt, wenn der Kriegszustand zum Normalzustand wird, heißt das dann auch, dass der Ausnahmezustand für journalistisches Arbeiten von der Regierungsseite der Normalzustand ist?
Ich erinnere mich noch dran, jetzt im Irankrieg war ich irgendwann abends im Bunker und dann kam die Entwarnung und es hieß, everything back to normal. Ich dachte mir so, normal? Was ist denn eigentlich normal? Und normal ist wahrscheinlich das, woran man sich irgendwie gewöhnt, wo man lernt, mit umzugehen. Und das ist dieser Ausnahmezustand. Und gerade für uns Journalistinnen und Journalisten im Nahen Osten heißt das, damit umzugehen, dass wir jederzeit alles Mögliche erwarten müssen, dass es nicht vorhersehbar ist, dass wir natürlich Risiken kalkulieren müssen und uns unterschiedliche Szenarien überlegen müssen, wie wir mit unterschiedlichen Situationen umgehen, aber letztlich darauf gefasst sein müssen, dass alles Mögliche passieren kann und irgendwie da in dieser Gemengelage zu funktionieren.
Könnt ihr mit Regierungsmitgliedern sprechen?
Schwierig. Also wir haben immer wieder Interviews angefragt und kriegen da in der Regel Absagen.
War das früher auch so?
Das hat sich schon, also Netanyahu gibt kaum Interviews, auch an israelische Medien kaum. Wenn man ihn sieht, dann ist das mal irgendwie bei amerikanischen Medien vor allen Dingen oder in einem israelischen Fernsehsender. Aber das ist natürlich, das ist ein Problem, das wir haben, dass wir da keinen Zugang zu bekommen.
Gibt es eine Art, im Kriegszustand eine Art Militärzensur?
Nicht nur eine Art, es gibt eine Militärzensur, ziemlich klar.
Wie funktioniert die?
Ich würde schon sagen, ja. Also als Beispiel, wir dürfen zum Beispiel nicht Raketen abfangen, Vorrichtungen drehen, damit man eben nicht weiß, wo die stehen. Oder wir dürfen, wenn es um Einschläge geht, wird unterschieden zwischen zivilen Zielen und sogenannten Security Sites, was im Prinzip bedeutet militärische Einrichtungen. Und da dürfen wir nicht drehen, auch in der Umgebung nicht und das auch nicht nennen. Und das ist klar, das ist Militärzensur. Gibt es in vielen Kriegsgebieten, aber ist natürlich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und wenn man sich anschaut, das war wirklich interessant zu sehen, im ersten, sag ich mal, Irankrieg, letztes Jahr im Juni, da haben sich quasi in Realtime, während draußen die Angriffe waren und man drinnen im Bunker saß, die Bilder verbreitet auf Social Media von Einschlägen. Und wir saßen im Bunker und haben dann sozusagen verfolgt, wo könnte es dann eingeschlagen sein. Das hat innerhalb weniger Tage massiv abgenommen, weil sehr deutlich gemacht wurde, hier gibt es Militärzensur. Und dann war es viel schwieriger rauszufinden, wo ist das eigentlich eingeschlagen, vor allen Dingen, wenn es um militärische Ziele geht. Ich habe das zum Teil nur mitbekommen, weil ich selbst unterwegs war und gesehen habe, ha, da ist was eingeschlagen, darüber wurde gar nicht berichtet.
Jetzt muss ich mal einmal eine naive Frage aus der Welt des Friedens fragen. Wenn du sagst Bunker, ne, ist das dann eine Tiefgarage?
Das kann auch eine Tiefgarage sein. Aber in der Regel, also es kommt darauf an, es gibt unterschiedliche Arten vom Bunker. Es gibt die Bunkerzimmer, die viele in ihren Wohnungen haben. Ich habe auch einen in meiner Wohnung, aber da fühle ich mich zum Beispiel nicht sicher genug, wenn es iranische ballistische Raketen sind, die abgefeuert werden. Dann gibt es Untergrundbunker und das können Tiefgaragen sein, das können aber einfach auch ja, solche Untergrundräume sein. Da gibt es auch öffentlich, geht man Treppe runter, macht irgendjemand die fette Stahltür zu und dann wartet man 10, 15 Minuten, 20 Minuten, bis es vorbei ist und geht wieder raus.
Danke für diese Beschreibung, weil man hört diesen Begriff immer so selbstverständlich, aber in unserer Lebenswirklichkeit sind Bunker ja irgendwas aus dem Zweiten Weltkrieg. Die sind so ganz unten und ganz dick und weiß ich nicht, weit weg. Deswegen danke für diese Alltagsbeschreibung. Wir gucken nach Westen. Gudrun Engel leitet das ARD-Studio Washington. Sie ist studierte Journalistin, Politikwissenschaftlerin, war zuvor in Brüssel und seit 2022, zwinker, zwinker, ist sie in Washington. Ne? Jetzt habt ihr in 3 Wochen, ihr wart alle so still bislang, weil ich so konzentriert jetzt mit der Sophie gesprochen habe. Ihr dürft auch gerne was dazwischen sagen. Ich täusche Demokratie vor und dann können wir so tun, als sei das hier ein ganz lockeres Gespräch. Also, Gudrun, sorry. In 3 Wochen fängt die Fußball-WM an. USA, Kanada, Mexiko. Was bedeutet das für euch? Müsst ihr da sehr viel Sicherheit vorbereiten? Stelle ich mir jetzt so naiv vor? Oder mit was seid ihr da gerade beschäftigt?
Also mit Blick auf die Fußball-WM fängt Marie-Christine an. Eröffnungsspiel ist in Mexiko. Aber wenn wir, also mit Blick auf die Fußball-WM ehrlicherweise und Sicherheit, das ist ja deine Frage, haben wir keine Bedenken. Also wir glauben, dass oder wir wissen, dass alles, was Gesichtserkennung ist und AI und Kontrollen und Zugangskontrollen und so weiter, massiv aufgerüstet wurde, um Sicherheit darzustellen. Und insofern ist Sicherheit bei der WM nicht so sehr unser Thema, eher weil man das ja auch mitkriegt, dass es immer wieder Attentate gibt und Attentatsversuche und so weiter, machen wir uns eher Gedanken mit Blick auf die bevorstehenden Kongresswahlen im Herbst und Wahlveranstaltungen, große Veranstaltungen mit vielen Menschenmassen, die nicht so kontrolliert irgendwo Zugang haben wie zu einem Fußballstadion.
Weil ihr da sonst nicht reinkommt oder weil das ein potenzielles Ziel sein könnte?
Weil das ein potenzielles Ziel sein könnte. Also wir haben einfach die Erfahrung, also Sie haben es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch bei diesem White House Correspondents Dinner den potenziellen Anschlagsversuch. Und wir haben im Moment eine Stimmung, die sehr aufgeheizt ist gegenüber Medien. Also in dem Moment, wo natürlich der Präsident die Rhetorik entsprechend verschärft, über Journalisten schimpft, sagt, Journalisten sind die Feinde des Volkes, Fake News und so weiter und so weiter. Jetzt waren wir gerade zum Staatsbesuch in China. Auf dem Rückflug hat er im Flugzeug wieder einen Kollegen übelst beschimpft. Und in dem Moment, wo diese Rhetorik normal wird und man das Gefühl hat, man ist oder man wird als Feind des Volkes gebrandmarkt, ist es leider in einem Land, in dem es mehr Waffen gibt als Einwohner, manchmal nur ein sehr kurzer Schritt bis hin da, dass jemand in einer Art Selbstjustizakt, wie auch immer, vielleicht agieren könnte. Das heißt, wir machen uns bei Großveranstaltungen viel mehr Gedanken um unsere eigene Sicherheit, weil wir auch Produktionsmitarbeitende haben, die ganz klar äußern, dass sie nicht mehr mit 30 anderen Kamerateams auf so einem Podest stehen wollen, weil das ja ein sehr einfaches Ziel ist, im Zweifel.
Wie ist das? Wir kriegen mit, dass der amerikanische Präsident Medien bedroht, auch ausländische Medien, dass es vielleicht sein kann, dass man die Akkreditierung entzogen bekommt. Was erlebst du da und vor allen Dingen, wie wirkt sich das auf deine eigene Berichterstattung aus?
Also was den Zugang zum Weißen Haus beispielsweise angeht, ist es so, dass wir jetzt über einen sehr langen Zeitraum schon erleben, dass gesagt wird, wir brauchen die Kapazitäten für amerikanische Medien, wir haben kein Interesse mehr an internationalen Medien. Und jetzt in einem Verlauf von mehreren Wochen vielen internationalen Kollegen der Zugang zum Weißen Haus entzogen wurde. Der letzte Kollege, der den Zugang verloren hat, war der Kollege der FAZ, 2 Wochen davor der von der Süddeutschen Zeitung. Wir sind jetzt im Moment noch 6 deutsche Journalisten, die Zugang zum Weißen Haus haben.
Heißt das, man kann da im Oval Office stehen und Fragen stellen oder was heißt genau Zugang zum Weißen
Haus?
Genau,
also wir sind bei den Pressekonferenzen dabei, können Fragen reinrufen.
So, und jetzt überlegt man sich dreimal, was man fragt, weil sonst werden aus den 6, 5, 4, 3, 2, 1 oder?
Also wir gehen davon aus, dass aus den 6, 4, 3, 2, 1 werden. Wir wissen nur nicht, in welchem Zeitraum, aber es hat eigentlich keine Auswirkung. Also wir haben alle wir sind da, um zu berichten. Wir sind da, um Fragen zu stellen. Wir haben alle das Rückgrat. Wir stehen da, machen uns gerade und erleben ja natürlich auch, dass die Kollegen rechts und links von uns wüst beschimpft werden. Das ist sehr, sehr unangenehm. Wir versuchen, untereinander eine große Solidarität zu zeigen, weil es jeden ja jederzeit treffen kann.
Und wie ist das, überlegst du dir selber, ob du bestimmte Begrifflichkeiten besser nicht benutzt, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, dich für was zu rechtfertigen oder um möglicherweise dann die Nächste zu sein, die nicht mehr ins Oval Office darf?
Nein, also ich glaube nicht, dass es den Zusammenhang gibt. Also ich bilde mir ein, ich sage immer noch, was ist, so wie es ist. Fanpost bekommt man so oder so.
Von wem?
Zuschauenden, Usern, Zuhörern, so. Also man kann es ja sowieso nie, also es ist ja nicht unsere Aufgabe, es Leuten irgendwie recht zu machen, sondern zu sagen, was ist. Und ich glaube auch nicht, dass es einen Zusammenhang tatsächlich gibt. Also wir sind als deutsche Medien, das muss man auch mal ganz klar sagen, ne, wenn wir über Zugang zu Politikern sprechen, wir sind nicht wichtig für den US-Markt. Und bevor irgendein Politiker mit uns spricht, würde der lieber mit WNDU 16 South Bend sprechen, weil da potenzielle Wähler wohnen. So. Und wir, auch wenn wir ein riesen Medienmarkt sind, sind nicht relevant für den direkten Politikerzuspruch. Insofern ist auch das, was wir auf Deutsch in Deutschland berichten, nicht so sehr im Fokus. Also da würden wir uns auch zu ernst nehmen und zu wichtig nehmen, wenn wir glauben würden, nur weil wir jetzt hier irgendwas sagen, hat es eine direkte Auswirkung.
Jetzt ist das ja oft hier bei uns ein Thema, die USA, und entsprechend hoch ist die Taktung von Nachrichten, flooding the zone with shit, und man fragt sich, wie kommt ihr da eigentlich hinterher, was alles gleichzeitig passiert, sodass ihr euch einen Überblick verschafft und dann kurze Zeit danach darüber berichten könnt, oder habe ich das falsch dargestellt?
Also ich habe eine massive Schlafstörung entwickelt und der Präsident hat die ja offensichtlich auch, weil er immer irgendwie zu viel Diet Coke hat und dann nachts irgendwie True Social Posts raushaut und ich die idealerweise gleichzeitig auch noch mitkriege. So, ne? Es ist im Moment sehr intensiv, ja. Also es gibt ein erhöhtes Bedürfnis ja natürlich auch an USA-Berichterstattung, merken wir ja. Ne? Die Nachfrage ist ja irre riesig, unser Output ist irre und es gibt einfach ein sehr großen Bedarf mitzukriegen, was da gerade passiert, weil es Auswirkungen logischerweise auf die ganze Welt hat, wenn die größte Supermacht entscheidet, da in Venezuela muss einer weg, dann schlafen wir beide nicht. Aber so, ne? Wenn der Iran angegriffen wird, schlafen wir nicht. Also wenn wir China besuchen, also so, ne? Es ist einfach eine sehr, sehr, sehr enge Taktung gerade.
Und soll es auch sein?
Also sagen wir mal so, ich glaube schon, dass also das Interesse ist da. Ich glaube, manchmal habe ich eher so den Impuls zu sagen, wir sollten vielleicht nicht immer auf die ganz offensichtlichen Sachen gucken, weil mein Eindruck eher ist, es passiert noch so unfassbar viel mehr im Hintergrund gerade, mit Blick auf die Kongresswahlen, mit Blick auf laufende Justizverfahren und so weiter, wo wir es überhaupt nicht schaffen, drüber zu berichten. Eigentlich sollten wir das tun, damit man sich ein umfassendes Bild machen kann. Und es gelingt uns selten, weil wir so sehr in dieser aktualitätsgetriebenen Mühle drin sind, dass wir manchmal nicht genügend Kapazität und Raum haben, auch noch auf andere Sachen zu blicken.
Marie-Christine Böse ist die ARD-Korrespondentin für Mexiko, Mittelamerika. Dazu gehört auch noch Kolumbien und Venezuela. Sie ist seit 2022 in Mexiko, ist Diplom-Journalistin. Vorher war sie im Hauptstadtstudio. Ich nehme an, du bist auch beschäftigt von der Schlaflosigkeit des US-Präsidenten.
Ja, zumal wir auch 8 Stunden Zeitverschiebung gerade haben mit Deutschland. Also es ist, wenn Trump irgendwie am frühen Morgen deutscher Zeit den venezolanischen Präsidenten entführt, dann schlafen wir natürlich nicht, genau.
Gudrun hat eben gesagt, Sicherheitslage, soll ich dich mal lieber fragen, wenn das Eröffnungsspiel in Mexiko ist?
Ja, am 11. Juni, genau.
Kannst du mal was dazu sagen, also was es für euch bedeutet, darüber zu berichten?
Also ich glaube, dass die WM selber und die Gäste und die Fans und die Touristen jetzt sich keine Sorgen machen müssen. Also sie werden wahrscheinlich jetzt von der angespannten Sicherheitslage gar nicht so viel mitkriegen im Land, außer dass halt Zehntausende Polizisten, Soldaten und sonstige Sicherheitskräfte da aufmarschieren werden und das Ganze absichern werden. Aber natürlich, also ich weiß nicht, vielleicht haben es einige mitbekommen oder in den Nachrichten gesehen, dass Ende Februar wurde ja ein sehr wichtiger Kartellboss festgenommen in Mexiko. Und dann haben die Kartelle halt mal einen Tag das Land lahmgelegt quasi und einmal ihre Muskeln spielen lassen, also LKWs angezündet, Straßen blockiert, Supermärkte angegriffen. Und da haben natürlich alle gesagt, oh Gott, kann da überhaupt die WM stattfinden? Und wir, aber auch viele Experten sagen ja, weil es halt eine kurze Machtdemonstration ist, aber die Kartelle letztendlich auch kein Interesse haben, dass die WM nicht stattfindet. Sie wollen ja Geschäfte machen, sie wollen eigentlich unterm Radar bleiben, sie wollen in Ruhe quasi Drogen verkaufen und in anderen Wirtschaftszweigen tätig sein. Aber natürlich kommt es in Mexiko sehr darauf an, wo man sich bewegt. Also man wird an den WM-Spielstätten in den Stadien wahrscheinlich nicht viel mitkriegen, aber wenn man in Michoacán, in Sinaloa, in Guerrero auf dem Land lebt, also das sind eben Bundesstaaten, die sehr vom Drogenhandel betroffen sind und auf Routen liegen, dann gibt es dort entvölkerte Dörfer, wo Menschen wegen der Gewalt fliehen mussten. Ich war letztens in Sinaloa, wo allein in einer Region nahe einer touristischen Stadt 34.000 Binnenvertriebene aufgeschlagen sind inzwischen in den letzten Jahren. Also das ist natürlich eine Dimension, ja, wie in einem Kriegsgebiet eigentlich teilweise. Es gibt 130.000 Verschwundene in Mexiko, überwiegend durch die Kartellgewalt. Viele davon ja nicht identifiziert, unklar, wo sie sind, ob sie tot sind, ob sie noch leben. Das ist natürlich, also der große Widerspruch Mexikos, das einerseits ein wunderschönes Land ist mit tollen Menschen, toller Kultur und ein Reiseziel und andererseits diese unfassbare Gewalt und Unsicherheit, die es eben auch gibt. Also insofern beschäftigt uns das, aber ich glaube, dass man sich auch gleichzeitig keine, also ich glaube jetzt nicht, dass es Anschläge auf die WM gibt oder so, weil es wie gesagt nicht im Interesse von niemandem ist.
Bist du, wenn du in solche Regionen fährst oder von da berichtest, bist du dann mit einem Bodyguard oder Sicherheitspersonal unterwegs?
Ja, also in Sinaloa hatten wir jetzt Polizeischutz tatsächlich, genau. Ich war da mit einem Anwalt unterwegs, der sich um Binnenvertriebene kümmert, sozusagen, also Menschenrechtsarbeit macht und der hat halt Polizeischutz angefordert. Das können solche gefährdete Menschen machen und wir sind eben in so ein entvölkertes Dorf gefahren und hatten, also in Kolonne, ne, mit zwei schwer bewaffneten Panzerfahrzeugen hinter uns und einem vor uns. Also das war schon, ja, das ist schon eindrucksvoll, aber natürlich sind wir auch privilegiert letztendlich und können ja solchen Schutz anfordern, den viele Menschen, die dort leben, halt nicht haben.
Das heißt, bestimmte Themen kannst du überhaupt nur machen, wenn du da mit wahlweise Polizeischutz oder mit Sicherheitspersonal hingehst. Da kannst du dich gar nicht so frei bewegen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, man kann das schon natürlich. Also zu empfehlen ist das, glaube ich, nicht. Also ich würde jetzt in so ein Dorf nicht alleine fahren. Also man braucht auf jeden Fall einen lokalen Menschen, einen Producer oder einen Begleiter, der sich damit auskennt, irgendwie, der die Region auch kennt. Ich lebe selber in Mexiko-Stadt. Ich kenne jetzt nicht jedes Dorf in Guerrero, also man braucht eine Bezugsperson. Und es ist schon besser, wenn man irgendwie Nationalgarde oder Polizei dabei hat, in manchen Regionen, ja.
Jetzt hast du Anfang des Jahres an der Grenze zu Venezuela gestanden, aber konntest nicht nach Venezuela rein. Warum nicht?
Also wir kriegen seit ungefähr 2 Jahren kein Visum mehr für Venezuela. Wir haben auch vorher ganz lange keins gekriegt. Also ich bin ja, du hast es ja gesagt, seit 4 Jahren jetzt in Mexiko. Wir haben einmalig ein Visum gekriegt zur Wahl, die damals ja Maduro gewonnen hat, obwohl alle wissen, dass dieses Wahlergebnis gefälscht war, also nach allem, was wir wissen. Und seitdem, also seit der Wahl, konnten wir dann auch nicht wieder rein. Wir haben natürlich ständig Prozesse und Anträge laufen und versuchen es auch derzeit jetzt nochmal nach dem, sag ich mal, Regierungswechsel oder Kopfwechsel zumindest, scheint sich ein bisschen was zu bewegen. Also einzelne ausländische Journalisten sind jetzt ins Land gekommen, erstmal viel US-Medien, teilweise jetzt auch erste deutsche Medien. Also insofern hoffen wir, dass wir es auch irgendwann schaffen. Aber also vorher hatte das Regime lange kein Interesse, eben dass internationale Journalisten gucken kommen.
Bevor wir jetzt nach China gucken, ein kurzer Hinweis. Ich spreche mit Tamara einmal über China und dann würden wir uns freuen, wenn ihr Fragen stellt. Ich gucke in fragende Gesichter. Und jetzt rattert es bei euch hoffentlich gleich. China erst und dann ihr. Tamara Antony war von, hast du eben auch schon kurz angesprochen, 2019 bis 2024 während der Corona-Zeit Leiterin des ARD-Studios in Peking. Sie arbeitet heute als stellvertretende Leiterin des Investigativressorts beim NDR. Meine erste Frage betrifft die Überwachung. Jetzt wissen wir, dass sozusagen China ja einer sozusagen die Mutter der oder ein Mutterland der Überwachung ist. Was bedeutet das für die Berichterstattung aus China und in China?
Ja, wahnsinnig viel, denn genau, Überwachung fängt wirklich an bei deinem Handy und endet sozusagen da, wo wir immer überlegen müssen, wen müssen wir schützen. Also der Grundgedanke ist immer, können wir jemanden oder kann es sein, dass wir jemanden gefährden durch unsere Berichterstattung, weil alles überwacht wird. Das heißt,
sag mal kurz, wenn du sagst schützen, schützen wovor genau?
Vor quasi Folgen des Staates. Also das fängt da an, dass überwacht wird, mit wem wir in Kontakt treten, weil in China quasi ja ein eigenes Intranet sozusagen ist, das heißt die ganzen westlichen Kommunikationsplattformen wie WhatsApp etc. funktionieren nicht, es funktioniert nur WeChat und WeChat kann halt überwacht werden, das heißt wir kommunizieren und können nur kommunizieren mit unseren Interviewpartnern über eine Plattform, die de facto immer mitgelesen wird. Dazu gehört, in Überwachung ist halt auch dort, dass wenn wir ein Zugticket kaufen, das halt auch online nur funktioniert und die Daten dann auch sofort bei der Polizei landen. Oder wenn wir uns während Corona in ein Café einchecken und dann dort den Sicherheitscode scannen, dann landet das halt auch bei der Polizei. Für die ist das so normal, dass dann die Polizei mich mal angerufen hat und gesagt, oh, ich dachte, Sie sind noch in einer anderen Provinz, aber ich habe gesehen, Sie haben sich gerade hier eingecheckt im Restaurant, Sie haben noch gar nicht Ihr Formular ausgefüllt, dass Sie wieder in Peking sind. Also das ist halt das normale Überwachen. Aber das heißt halt eben auch, dass wenn ich dann halt irgendwo hinfahre, dann wartet da de facto halt schon die Polizei auf mich und fährt mir dann halt mit ein paar Autos hinterher, bis ich halt zu einem Interviewpartner komme. Und dann weiß halt die Polizei, wen ich interview, wenn sie das nicht schon vorher durch den WeChat-Kontakt rausgefunden hat. Und wenn das halt nicht gewünscht ist, und das kann ganz viele Gründe haben, dann kriegt der Interviewpartner einen Anruf und wird halt gesagt, nee, das ist aber jetzt nicht gut, weil entweder fürchtet einfach nur die lokale Polizei, dass sie irgendwie Trouble bekommt, weil sie haben ja nichts davon, wenn sie im deutschen Fernsehen sind. Wenn, dann haben sie einfach nur irgendwie Probleme. Insofern kann das einfach der Grund sein, dass sie sagen, nee, lass mal lieber, zieh das Interview zurück. Und genau, dann kriegen wir den Anruf, lieber doch nicht, bitte doch nicht. Oder wir klagen, wenn es ein bisschen offensiver ist. Also das wurde eher normal.
Das heißt, das betrifft jetzt die Protagonisten. Jetzt hast du ja, du fährst ja nicht alleine dahin oder Marie von Mallinckrodt, die jetzt zum Beispiel aus China berichtet, sondern ihr seid ja ein Team. Da sind ja wahrscheinlich auch chinesische Kollegen dabei. Kommen die dadurch in Gefahr?
Also das System ist sehr komplex. Wir haben auch eben Producer, auf die wir komplett angewiesen sind. Ich zumindest spreche nur ein ganz bisschen Chinesisch. Für Smalltalk reicht es, aber nicht für ein Interview. Insofern erfolgt quasi meistens schon die Kontaktaufnahme und über unsere chinesischen Kollegen, die dann auch die Übersetzung machen. Es ist so, dass wir keine chinesischen Leute direkt im Studio anstellen dürfen oder mit Leuten zusammenarbeiten dürfen, die wir direkt anstellen, sondern jeden, mit dem wir arbeiten, jedem Chinesen, mit dem wir arbeiten, der wird uns vom chinesischen Außenministerium gestellt. Also das sind sozusagen Leiharbeiterkräfte, so in dem Sinne. Insofern ist das eine komplizierte Situation und wir müssen eben immer alles tun, dass diese Personen nicht in Schwierigkeiten geraten durch die Berichterstattung. Manchmal ist es dann also bei so ganz schwierigen Regionen wie Xinjiang, fahren wir dann halt ohne chinesische Producer und sagen halt auch nichts, bevor wir dann vor Ort sind. Dann würden wir erst sagen, wir kommen die nächste Woche nicht ins Studio, wir sind in Xinjiang, weil es sonst einfach nur Probleme für Mitwisser sozusagen gibt.
Wenn also der Staat immer genau weiß, was ihr so macht, dann kann er natürlich auch vielleicht Sachen, die ihm nicht gefallen oder Themen, die ihm nicht gefallen, versuchen zu behindern. Ich meine, ich moderiere, die Ute Brucker ist ja auch heute hier vom Weltspiegel. Wir moderieren das einfach nur im Weltspiegel so schön an und sagen so, jetzt kommt ein Beitrag aus China, lalala, und dann geht's los. Wir können uns ja nicht ansatzweise vorstellen, was ihr da für eine Mühe und für einen Preis für zahlen müsst in euren Ländern, wenn ihr darüber berichtet. Also an dieser Stelle nochmal die letzte Frage, bevor ihr dann gleich dran seid. Werdet ihr bei euren Recherchen oder wenn ihr unterwegs seid, auch aktiv behindert? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so eine James-Bond-Frage, aber das frage ich jetzt mal.
Also zum einen ist das natürlich eine Art von Behinderung, wenn eben schon unsere Interviewpartner kontaktiert werden, weil die sehen, dass wir sie kontaktiert haben und dann wird abgeraten, ein Interview zu geben. Dann ist es eine Art von Behinderung, dass wir halt quasi diese Aufpasser oft bei uns haben, die dann ja auch von Interviewpartnern gesehen werden im Zweifel, und kommt schon auch vor, dass die dann halt einfach dazwischen gehen, wenn wir jetzt einfach so vor den Winterspielen in Peking 2022, war ich halt viel in diesem Gebiet unterwegs und habe halt einfach versucht, auch direkt mit Leuten in Kontakt zu kommen und so ganz harmlose Geschichten zu machen, ne? Und da kommt dann halt auch der Aufpasser einfach dazwischen und dann sagt halt der Interviewpartner sorry und geht weg. Also das ist ja quasi die Macht des Staates dahinter, ist, muss man sich ja dann auch noch vorstellen. Niemand wird halt zu einem Aufpasser sagen, sorry, aber ich will jetzt das Interview geben.
Bist du mutiger geworden oder empfindlicher?
Nee, es ist einfach eine andere Realität, in der man da plötzlich ist. Ne?
So, jetzt freuen wir uns, wenn ihr Fragen gezielt, möglichst kurz auch schon an die jeweilige Korrespondentin, damit wir möglichst viele Fragen hören und beantworten können. Ich glaube, ich sah hier vorne schon zwei Hände und den dazugehörigen Menschen.
Ja, hallo, eine Frage an Frau Engel, doch nochmal zur Fußball-WM. Wenn man da Berichte irgendwie anschaut, dann ist es ja so, dass so das Fußball-WM-Fieber in den USA zumindest gerade nicht so da ist. Preise sind hoch. Und die Amerikaner wollen lieber ihre Sportarten da sehen und auch in Deutschland kein Public Viewing. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert politisch, dass da ein Ruck durch die Gesellschaft vielleicht geht, dass wir positive Sachen rausziehen können? Abgesehen davon, dass wenn Gianni Infantino mal im Oval Office ist, dann muss man erstmal so eine Putzkolonne durchschicken, um die Schleimspur zu entfernen. Also wie schätzen Sie das ein?
Danke für die Frage. Gleich den Hinweis an die anderen. Ihr dürft gerne kürzer und pointierter fragen. Thank you.
Ich glaube, die Analyse stimmt. Die Stimmung ist nicht da. Also wir werden keine fangetriebene große Spaßveranstaltung erleben, sondern ich glaube auch, dass aufgrund der Ticketpreise wird es irgendwann so sein, dass zum Finale in der ersten Reihe kostet ja ein Ticket jetzt $11,000 und wir werden dann halt einfach sehen, dass Coca-Cola 2000 Tickets verlost und McDonald's 2000 Tickets verlost und so weiter und dann haben wir da halt eine bunt gemischte Truppe Menschen sitzen, die sich nicht besonders identifiziert, vielleicht mit dem Team, das dann da schlussendlich aufschlägt. Ich glaube, dass das zu einem politischen Ruck in der Gesellschaft führt, das sehe ich nicht. Weil das Interesse an Fußball dafür einfach viel zu gering ist. Ja? Amerikaner interessieren sich für Football, für Baseball, für Basketball und für Eishockey. So. Sie versuchen das Ganze ja jetzt umzusetzen. Es wird zum ersten Mal eine Halbzeitshow geben in einem WM-Finale mit Madonna, mit Beyoncé, mit dem, wie heißt diese koreanische Boyband? Entschuldigung, gerade vergessen. So, also sie versuchen es zu amerikanisieren, so gut sie können. Donald Trump wird sicher da sein. Aber ich glaube, so dieses Feeling, das wir kennen, das werden wir vermutlich nicht erleben.
Jetzt ist hier vorne eine Frage und dann danach da hinten.
Ja, vielen Dank. Meine Frage ist an Sophie von der Tann. Und zwar habe ich vor kurzem einen Bericht eines israelischen Journalisten zum Thema Zensur gehört. Und der hat unter anderem geschildert, dass die israelischen Medien dann öfter den Umweg über ausländische Journalisten gehen, indem sie Geschichten durchstechen, dann an ausländische Medien. Ist Ihnen das auch schon passiert, dass Ihnen dann Geschichten angeboten werden, damit sie dann nachher von den israelischen Medien wieder aufgegriffen werden können?
Wir sind zwar ausländische Journalisten, aber wir sind in Israel. Und das ist der entscheidende Unterschied. Also deswegen trifft das auch auf uns zu, das ganze Thema Militärzensur.
So, wie kommst du da dran? Hier sind drei Meldungen. Eine Dame mit einem weißen T-Shirt.
Ich habe eine Frage über die Berichterstattung aus China. Und zwar wollte ich einmal fragen, Sie haben ja vorhin erzählt, dass es teilweise, dass Sie ja vor allem mit chinesischen ProducerInnen dann vor Ort arbeiten und die vom Außenministerium gestellt werden. Da frage ich mich, inwiefern können Sie denn dann sicher sein, dass die Sachen, die die Ihnen übersetzen, auch wirklich korrekt sind?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, letztendlich funktioniert das nur, wenn es eine sehr gute Vertrauensbasis gibt und wir auch abschätzen können, eben wo rote Linien für unsere Kollegen bestehen, wo wir eben sie gar nicht mitnehmen können, weil das für sie eine unmögliche Aufgabe ist.
Hallo, Frage an Frau Engel. Die USA leben mietfrei in unserem Kopf. Jede News oder jede zweite News geht um die USA. Es geht kaum was um Frankreich, Italien, Polen, wenn man sich die Spiegel-Webseite beispielsweise anschaut. Alles voll USA. Warum ist das so und wann ändert sich das?
Also zunächst mal, ich bin nicht die, die das entscheidet, dass es so ist, sondern es ist, glaube ich, schon auch Nachfrage. Also es ist ja immer, wir haben schon den Eindruck, dass es ein sehr hohes Interesse gibt an USA-Berichterstattung. So, ob das jetzt, wie von Ihnen beschrieben, immer gleich die ersten 5 Meldungen sein müssen oder ob vielleicht die ersten 2 auch reichen, liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Ich habe ja gerade beschrieben, also es ist tatsächlich so, es ist sehr viel und auch wir sind ja im engen Austausch mit den Kollegen, die durchaus auch frustriert sind, weil sie mit den wichtigen Themen, die sie in ihren Ländern haben, nicht so sehr vorkommen, weil sehr viel bei uns gerade aufschlägt. Ich glaube aber, dass das einfach, also wie lange wird es noch gehen? Also mal mindestens so lange Donald Trump noch im Oval Office sitzt, und vermutlich wird es auch noch zunehmen, weil wir haben es ja gerade gehört, also wir haben jetzt alle gerade ein Auge auf Kuba, wir wissen nicht, wie es im Iran weitergeht und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben eine Zeit lang kaum USA-Berichterstattung gehabt, als der Ukraine-Krieg losging, da haben alle dahin geguckt. Also ich glaube, wir haben einfach Themen, die eine gewisse Relevanz haben zum gewissen Zeitpunkt und dann werden die auch wieder abgelöst von was anderem. Also ich muss da leider so vage bleiben, aber ich glaube, solange Donald Trump da ist, machen wir erstmal so weiter.
Wo ist denn der? Ah, das Mikro ist schon da, super, bitte.
Dankeschön, erstmal für das super, super spannende Panel. Meine Frage ist auch an Frau von der Tann. Und zwar ist ja nicht nur der Zugang für JournalistInnen in den Ländern begrenzt, sondern auch die Menge an JournalistInnen in den Ländern ist begrenzt. Das Korrespondentennetzwerk schrumpft ja immer weiter. Deswegen ist meine Frage auch so ein bisschen die physische und körperliche Belastung von JournalistInnen. Haben Sie das Gefühl, überhaupt noch die Themen alle abdecken zu können? Wie stehen Sie in dem Zusammenhang zu Fallschirmjournalismus, sprich, wenn gerade was eskaliert, dann kommen auf einmal ganz viele genau an diesen Ort.
Also im Nahen Osten zu arbeiten heißt, mit der Dauerüberforderung klarzukommen und sich die ganze Zeit zu denken. Es gibt so wahnsinnig viele Themen, über die man eigentlich berichten müsste, aber wir können nicht alles gleichzeitig machen. Und wie Gudrun gerade auch schon gesagt hat, wir sind auch nicht diejenigen, die entscheiden, was am Ende in den Sendungen läuft. Das sind Redaktionen in Deutschland und das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, auch von der Weltlage und was sonst noch auf dem Markt ist. Und wir müssen schauen, wie wir uns unsere Kräfte einteilen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man in bestimmten Krisensituationen Unterstützung bekommt von Kolleginnen und Kollegen, die sich aber auch in den Gebieten auskennen. Also das ist, glaube ich, der springende Unterschied, ob das jemand ist, der da zum ersten Mal ist und keine Ahnung hat, oder ob das jemand ist, der sich schon da eingearbeitet hat, der vielleicht auch schon Erfahrung hat und dann einen unterstützt. Also davon lebt man ja. Wir können ja nicht die ganze Zeit sozusagen so aufgestellt sein, als ob wir von morgens früh bis spät abends dauerhaft auf Sendung sind, sondern man muss ja ein bisschen irgendwie flexibel auch auf Krisensituationen reagieren können.
Und es hilft, glaube ich, tatsächlich, dass wir alle ganz gut untereinander verdrahtet sind. Also weil du das gerade sagst, mir fiel halt ein, als Sophie irgendwann mal wieder, keine Ahnung, wie oft mit dem Helm irgendwo stand, habe ich irgendwann mal geschrieben, hast du was gegessen? Und dann schickte Sophie ein Foto von einem Salat zurück. Also wir versuchen auch...
Das erste Mal was Gesundes gegessen, das war der Unterschied.
Also ich glaube, was jetzt so Resilienz angeht und so, ich glaube, dass das Korrespondentennetz, wir kennen uns untereinander ganz gut, manche mehr, manche weniger, aber wir versuchen ein bisschen aufeinander aufzupassen und uns gegenseitig auch zu vermitteln, dass wir wissen, wie es dem anderen gerade vermutlich geht.
Ist auch ein schönes Bild, dass wir jetzt hier 4 starke Frauen sitzen haben, die solche Jobs machen. Da drüben geht's weiter. Nee, du wolltest was sagen.
Das ist der springende Punkt, ein starkes Kollegennetz zu haben. Sowohl in der eigenen Redaktion, im eigenen Studio, aber auch darüber hinaus. Ich habe das selbst erlebt, auch in sehr schwierigen Situationen jeglicher Art, wie wahnsinnig wichtig das ist, dass da Menschen vor Ort sind, dass da Korrespondentenkollegen sind, die einen unterstützen, man sich austauschen kann, Sorgen und Zweifel teilen kann. Das ist das absolute A und O. Gerade in so Krisensituationen, da braucht man Teamwork und nicht Ellenbogen.
Meine Frage geht auch in die USA. Und zwar, Frau Engel, Sie meinten ja, dass man, ich sitze hier ganz, ganz auf der Seite, hier, hallo. Sie meinten ja, dass Sie so von der Aktualität getrieben seien. Ich meine, das ist im Tagesaktuellen sowieso gang und gäbe, aber Donald Trump macht das ja ganz bewusst scheinbar zu seinem Spielball. Wie schafft man es denn in dieser Dynamik, die richtigen Fragen zu stellen, wodurch man irgendwie auch konstruktiv hinterfragen kann?
Ja, das Problem ist tatsächlich, dass der Mann ständig spricht. Und zwar egal, wo er sich gerade aufhält, also es ist völlig egal, er geht zum Hubschrauber, spricht, er kommt vom Hubschrauber, spricht, er geht rein, also so, ne, da ist Dauertext und wenn er theoretisch schläft, textet er auf True Social. Und es ist schwer, den Überblick zu behalten. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Erfahrung und auch viel Austausch mit den Kollegen, wo glauben wir, wo geht's hin? Also ich habe irgendwann mal Marie-Christine angerufen und habe gesagt, ich glaube, Haiti kommt als nächstes. Jetzt sind wir gerade wieder sehr auf Kuba, weil er sehr auf Kuba fokussiert, aber zwischendurch sah es mal so aus. Da gab es Truppenverlegungen, da haben wir gedacht, Haiti kommt als nächstes. Also ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, nicht jeden Blödsinn, den er rauspustet, irgendwie ernst nehmen. Auch das haben wir, glaube ich, so gelernt. Und auf die Zwischentöne hören, um ein bisschen zu lesen, wo könnte es hingehen.
Also Marie-Christine, du hängst ja da unmittelbar dran, weil du sozusagen in der Machtsphäre, früher sagte man Hinterhof, der USA, ja, berichtest.
Westliche Hemisphäre ist unsere neue nationale Hemisphäre. Sicherheitsstrategie.
Also dann betrifft dich das gleichermaßen, oder?
Ja, wir reagieren halt derzeit viel auf das, was Trump macht, tatsächlich, muss man ganz klar so sagen. Also das war bei Venezuela so natürlich, ganz krass. Das ist jetzt bei Kuba so, dass wir eigentlich seit Wochen so ein bisschen, natürlich abwarten und schauen, was er macht. Aber klar, das Ölembargo jetzt noch zusätzlich zum grundsätzlichen Handelsembargo. Dann darf wieder ein russischer Tanker durch. Also man fragt sich so ein bisschen, was will er jetzt eigentlich? Jetzt zuletzt wird ja wieder spekuliert, es verdichten sich die Hinweise, dass er so ein Szenario wie in Venezuela plant. Ist das bei Kuba wirklich machbar? Man weiß es einfach nicht. Tatsächlich denke ich jetzt einfach nur noch, wir gucken, was er macht und dann reagieren wir wie immer sozusagen und machen unseren Job so, weil du kannst einfach nicht wissen, was in dem Kopf von Trump vorgeht. Also wir versuchen einfach professionell damit umzugehen und unsere anderen Themen weiterhin zu betreuen.
Wir haben noch eine letzte Frage hier vorne. Ich weiß nicht, ob meine mikrofonierte Kollegin es noch schafft. Eine kurze Frage und eine kurze Antwort und dann kommen wir wieder zurück hier aufs Podium.
Guten Tag, ganz kurz nur. Sie haben alle berichtet von den großen Schwierigkeiten, unter denen Sie arbeiten müssen. Ich muss da doch die unangenehme Frage stellen, wie sehr ist dann eigentlich die Qualität Ihrer Berichterstattung gemindert?
Entschuldigung, ich hab jetzt hier parallel zwei Sachen auf dem Ohr gehabt. Wären Sie so nett und würden das nochmal sagen?
Ja, doch mal ganz kurz. Sie haben ja alle berichtet, unter welchen schwierigen Bedingungen Sie Ihre Berichterstattung leisten können. Aber mein Eindruck ist dann doch, die Qualität Ihrer Berichterstattung leidet doch, oder?
Ah, und dann habe ich Sie auch noch gebeten, das nochmal zu wiederholen. Wunderbar, okay. Das war auf jeden Fall die Antwort. Die akustische Qualität bei mir hat gelitten. Das ist natürlich eine sehr profunde und gute Frage, weil die leitet dann auch über zu meiner Schlussrunde gleich. Und wir kriegen die ganze Zeit mehr Zeit, weil die Regie sagt, das ist interessant, was ihr da sagt. Danke, Harry. Leidet die Qualität, wenn so viel gleichzeitig passiert und man nicht wirklich hinterherkommt und die Bedingungen sich so verändern?
Ich weiß nicht so genau. Also natürlich wäre es leichter, wir könnten alle in absolut demokratischen Staaten, wo man immer Informationen und Zugang zu allem hätte, berichten. Aber das ist ja einfach nicht die Realität der Welt, sondern in meinem Berichtsgebiet gibt es halt teilweise nur mal Diktaturen, in die wir nicht so reinschauen, in die wir teilweise auch nicht reinkommen. Aber wir bemühen uns natürlich mit lokalen Kräften im Zweifel, wenn wir kein Visum kriegen, so gut es geht, diese Realitäten eben abzubilden. Leidet die Qualität? Ja, weil natürlich wäre es anders, wenn man in einem freien Staat berichten würde. Wir können nicht immer selber hinschauen, aber wir machen es eben unter den Umständen so gut es geht, würde ich denken.
Und wenn ich da vielleicht hinzufügen darf, weil du sie gerade schon angesprochen hast, die lokalen Mitarbeitenden vor Ort, Producer, Ortskräfte, ohne die könnten wir unsere Arbeit gar nicht machen. Die sieht man selten vor der Kamera, deren Namen liest man nicht oft genug, aber die sind das Backbone von jedem Auslandskorrespondenten, jeder Auslandskorrespondentin, ob im Krisengebiet oder in einem vielleicht etwas weniger angespannten Gebiet. Das sind die Menschen, die sich vor Ort auskennen, das sind die Sprache sprechen, die da oft schon lange leben, die Kontakte haben, die uns helfen, unsere Arbeit zu machen. Und gerade an so Orten, wo es so schwierig ist, in Länder, wo man nicht reinkommt oder im Gazastreifen, wo wir nicht reinkommen können, machen die ihren Job unter enormen Herausforderungen und ermöglichen uns, überhaupt darüber zu berichten. Und das, finde ich, kann man nicht oft genug sagen, wie wichtig deren Job ist.
Tamara, die Producer, für jeden, der schon mal im Ausland gearbeitet hat, die Sprache nicht spricht, zum Beispiel wie ich, kein Wort Polnisch oder Ukrainisch, stirbt ohne Producer und ist komplett dumm. Da reden wir nicht mehr von Qualität. Da ist man aber natürlich auch von diesen Kollegen und Kolleginnen, die oft sehr, sehr gut sind, abhängig. Wenn es aber in deinem Fall in China oder als du in China warst, so ist, dass das zum Teil dann Leute sind, die vom jeweiligen Ministerium geschickt werden, ist man dann eigentlich in der Falle?
Also ich fand die Frage jetzt auch interessant von dem Kollegen drüben, weil ich glaube, wir können letztendlich nur transparent machen, wie die Bedingungen sind und das halt schon in dem Beitrag transparent machen. Und wenn halt wie bei uns in China oder war in meinem Fall die Bedingungen so sind, dass wir eigentlich ganz große Teile der Probleme dort nicht abbilden können, weil wir niemanden vors Mikrofon bekommen würden, weil wir nicht dorthin fahren können, weil das nicht nur die Personen, die sprechen, sondern die Producer und bei ganz kritischen Sachen uns gefährden würde, dann ist eben der Versuch, dass wir das halt immer wieder deutlich machen. Letztendlich, was wir dann machen müssen, ist, dass wir eher irgendwelche Propaganda-Events nutzen, um anhand von den Propaganda-Events zu erzählen, was man alles eben nicht zeigen kann oder was auch die andere Seite der Geschichte ist, etc. Aber diese Zwänge, unter denen die verschiedenen Leute, die Interviews anbahnen oder die Interviews geben, stehen, das ist eben wichtig, dass man das immer deutlich macht.
Und ich glaube, das unterscheidet uns jetzt, so viel uns verbindet, das unterscheidet uns, weil bei uns ist es eher andersrum. Wir werden geflutet mit Informationen, mit Bildern, mit ungefähr allem und haben eher dann, also wir haben nicht zu wenig Information, sondern zu viel und müssen dann eher aufgrund der Macht der Bilder und der Narrative, die einem da ans Ohr gelabert werden, dann eher sortieren und gucken, wo denn jetzt der wahre Kern ist.
So, jetzt leben wir in Zeiten von Social Media. Vorgestern hat Frau Merkel hier gesagt, das sei entscheidend für die Veränderung der politischen Lage. Das hat natürlich auch das Arbeiten von Journalisten und Journalistinnen und Korrespondenten verändert. Wenn da Einschüchterungsversuche zum Beispiel kommen, bei Themen, die hier in Deutschland sehr kontrovers diskutiert werden, in dem Fall zum Beispiel Palästina und Israel, Sophie, wie gehst du damit um?
Zunächst mal muss man unterscheiden zwischen Kritik und Diffamierung, haltlosen Anschuldigungen und versuchen einzuschüchtern. Und Kritik nehme ich sehr ernst. Ich finde das auch wichtig, dass wir uns Kritik stellen und selbst hinterfragen und überlegen, wie man etwas vielleicht hätte anders machen können, besser machen können. Gleichzeitig muss man auch ganz klar sagen, wenn es darum geht, einen einzuschüchtern, um bestimmte Themen zu verhindern oder Berichterstattung zu verändern, dann ist das was wir uns nicht zu eigen machen sollten. Also ich glaube, es ist unser Job als Journalisten, das zu berichten, was wir sehen, was passiert. Und ich höre oft, ja, in meinem Gebiet, da könnte man es ja niemandem gerecht machen. Unser Job ist es nicht, es irgendjemandem gerecht zu machen. Unser Job ist es, darüber zu berichten, was passiert. Und das, so gut wir können, zu tun, immer wieder zu hinterfragen, abzugleichen, gegenzuchecken, verifizieren, einzuordnen, so gut wir das eben können, mit allen Einschränkungen, die wir haben, die wir transparent machen müssen und uns da nicht abbringen lassen von dem, was eigentlich Journalismus ist.
Ich will euch eine Schlussfrage stellen. Harry, wir haben noch 3 Minuten, ne? Und bitte euch da jeweils um eine Antwort. Mein Eindruck ist, dass es immer mehr Länder gibt, deren autokratische Politik sich darin spiegelt, dass ausländische Journalisten oder überhaupt Journalisten gar nicht berichten können. Beispiel Iran, Beispiel Gaza, Beispiel Venezuela hast du eben genannt. Was würde es bedeuten, wenn das Schule macht, wenn diese Art von freier Berichterstattung weiter eingeschränkt wird und es keine Auslandskorrespondentin, wie ihr es seid, mit euren ganzen Ansprüchen, eurem Engagement geben würde und wenn ihr dann nicht vor Ort hinreisen könnt?
Oh mein Gott, ja, das wäre natürlich echt schwer. Also ich meine, wir haben ein so ein Sorgenkind Nicaragua. Ich komme da absolut nicht rein in dieses Land, also koste was wolle. Aber das wäre natürlich... Wir leben ja davon, dass wir hinfahren, schauen, selber sehen und dann darüber berichten. Also eigentlich, hoffentlich kommt es nicht dazu, also unvorstellbar. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Vor Ort sein ist unser Alleinstellungsmerkmal als Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten. Und gerade in Zeiten von AI, in Zeiten von Fake News, ist es unglaublich wichtig, dass Journalisten, wo man weiß, das sind Journalisten, denen können wir vertrauen, die arbeiten nach journalistischen Maßstäben, vor Ort sind, Dinge selbst mit eigenen Augen sehen, sie einordnen und verifizieren, soweit sie es eben können mit allen Einschränkungen. Ich glaube, das ist das A und O. Und da müssen wir so stark vielleicht die Gefahren, Einschränkungen und Herausforderungen, die wir sind, weiter am Ball bleiben. Wie ist das Motto der Republika? Never giving up oder sowas? Also, das ist es doch.
Im Fall von China, tatsächlich gab es immer mal wieder so Fragen an mich, ist das überhaupt noch sinnvoll, dass man dort als Korrespondent ist, weil eben die Arbeit so sehr eingeschränkt wird? Und ich würde sagen eben ja, weil es braucht halt diese Einordnung. Also, wenn man nur auf Social Media oder Material zurückgreifen könnte, nur auf einzelne O-Töne, dann würde eben genau diese Einordnung fehlen und das kriegt man eben dann doch vor Ort mit, weil das eine ist ja, was du dann vor die Kamera kriegst oder was du schreiben kannst oder so, aber das andere ist, dass man einfach sich insgesamt ein Bild machen kann und diese Snippets, die man kriegt, einordnet.
Ich glaube, es ist ein weiter Weg im Land of the Free mit dem First Amendment, journalistische Tätigkeiten in irgendeiner Form zu unterbinden. Wir sehen Einschränkungen, aber ich glaube nicht, dass es final eskalieren würde. Glaube aber, dass alles, was wir gerade gehört haben, das Entscheidende ist, wir sind vor Ort, wir sind nicht, irgendjemand hat es gesagt, fallschirmmäßig da abgesprungen. Wir leben da, wir können die Lage deshalb lesen und einschätzen. Wir sind die Augen und die Ohren und die Fühler für die deutschen User, für das Publikum, für die Hörer und können deshalb mit unseren Analysen und Einschätzungen Sachen transparent machen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Korrespondentennetz haben.
Ein paar Ohren und Augen, die heute gefehlt haben, ist Ina Ruck. Die musste nämlich tatsächlich aktuell berichten. Das war unsere Runde hier von den Korrespondentinnen, unsere Reise in die Welt. Leute, ihr seid so cool. Könnt ihr bitte mal alle applaudieren und Danke sagen. Danke für diese Runde. Super schön.
Das war das Gespräch live von der Republika. Und wie immer an der Stelle habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für alle, die ihr Nachrichten-Update auf eine andere Art und Weise hören möchten. Weil bei Nachrichten denkt man ja leider oft an Krieg, Streit unter Politikern und scheinbar unlösbare Probleme. Bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen wird ein anderes Gefühl vermittelt. Dort sprechen immer 2 Hosts unterhaltsam über das, was wichtig ist. Über das, was Nachrichten bei uns im Leben bewirken und wie wir damit am besten umgehen können. Die Hosts sind aus verschiedenen Teilen Deutschlands und bringen dadurch verschiedene Perspektiven ein. Hört doch mal rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder oder jederzeit in ARD Sounds oder wo ihr gern Podcasts hört. Macht's gut, ciao.